Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Wort Gottes zur Predigt ist ein Vers aus der Apostelgeschichte, den wir eben auch in der Epistel gehört haben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, hab Dank für dieses Fenster, das du uns am heutigen Morgen auftust, durch Zeit und Raum, zeigst du uns die ersten Christen, die Urgemeinde, mit der wir verbunden sind, durch denselben Glauben, die Lehre der Apostel. Herr, hab Dank auch für dieses Sakrament, das Brotbrechen, das du deiner Kirche geschenkt und eingesetzt hast. Hab Erbarmen mit uns und lass uns begreifen, was wir da für einen Schatz haben, dass wir es nicht leichtfertig empfangen, sondern dann immer wieder bedenken, was du da Großes an uns tust. Öffne dafür jetzt auch unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Abendmahl ist ein merkwürdiges Ding. Einerseits wiederum eine denkbar schlichte Handlung. Jemand spricht ein paar Worte und reicht uns dann ein Stück Brot und einen Schluck Wein. Andererseits ist diese Handlung so reich an Bedeutung, dass in der Kirchengeschichte genug Abhandlungen und Bücher darüber entstanden sind, um ganze Bibliotheken zu füllen. Und das ist keine Übertreibung. Es kann ganze Bibliotheken geben, die sich allein diesem Sakrament widmen. Und diese Bedeutsamkeit spiegelt sich auch in der Fülle der Bezeichnungen und der Namen wider, die es für dieses Sakrament gibt. Meisten oder einige sind euch bekannt. In der Schrift wird es genannt, das Herrenmahl. Wir nennen es in der Regel das Abendmahl. Manchmal auch das Nachtmahl, der Tisch des Herrn, die heilige Kommunion, Eucharistie, sagen die Katholiken meistens, Altarsakrament, diesen Begriff verwendet Luther im kleinen Katechismus, Sakrament der Sakramente, das Mysterium des heiligen und kostbaren Leibes und Blutes des Herrn, so sagen die Orthodoxen, oder ganz schlicht, wie wir das eben in der Epistel gehört haben, das Brotbrechen. Und auch für uns lutherische Christen ist das Abendmahl von zentraler Bedeutung. Es war so sehr, dass Luther in der Vorrede zum kleinen Katechismus einmal sagen kann, wer das Sakrament nicht sucht oder begehrt, wenigstens viermal im Jahr, bei dem ist zu befürchten, dass er das Sakrament verachtet und kein Christ ist, sagt Luther. Wer das Sakrament nicht viermal im Jahr begehrt, der ist vielleicht gar kein Christ. Harte Worte sind das. Und ob wir dem großen Reformator bei dieser Diagnose voll und ganz zustimmen oder nicht, eines steht in der Tat fest, die Feier des heiligen Abendmahles gehörte von Anfang an zum lebendigen Christsein dazu. Haben wir eben auch in der Lesung gehört, wo es schon von den allerersten Christen heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Oder wörtlich übersetzt sogar in den Gebeten. Vielleicht schon ein erster Hinweis auf so etwas wie frühkirchliche Liturgie. Warum taten sie das, die ersten Christen? Weil schon der Herr Jesus, an den sie gläubig geworden waren, gesagt hatte, das tut zu meinem Gedächtnis. Das tut zu meinem Gedächtnis. Dieses Wort hatte Jesus im Abendmahlsaal zu den Aposteln gesprochen, aber war von Anfang an klar, dass es nicht nur ihnen galt, sondern eben auch denen, die durch ihr Zeugnis an ihn glauben würden, da sind auch wir mit eingeschlossen. Auch uns gilt das Wort, das tut zu meinem Gedächtnis. Deshalb konnte Paulus, später auch die Gemeinde von Korinth, daran erinnern: So oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Sichtbar, um zu richten die Lebenden und die Toten. So lange, bis das eingetreten ist, feiert die eine heilige christliche Kirche auf Erden dieses Mahl des Herrn. Warum tut sie das? Warum tut die Kirche das? Zwei Gründe haben wir schon gehört. Zum einen zum Gedächtnis, um sich selbst immer wieder an ihren Herrn, seine Worte und Taten zu erinnern. Zum anderen, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Das Abendmahl ist ja das Passamahl des neuen Bundes, ist auf geheimnisvolle Art und Weise mit diesem Opfertod Jesu am Kreuz verbunden und vereint. Deutet auf den hin, aber es vergegenwärtigt den auch. Wie die Juden im Alten Testament sich durch das jährliche Passaopfer neu vor Augen stellten, dass das Blut eines Lammes, die vor dem Todesengel bewahrt hat, der da durch Ägypten ging als 10. Plage, so werden auch wir durch die Feier des heiligen Abendmahls immer wieder neu mit hineingenommen in dieses Heilsgeschehen von Golgatha, Jesus am Kreuz, wo Christus sein Blut vergoss, damit auch wir von dem Zorngericht Gottes bewahrt bleiben. Deshalb singen wir das auch jedes Mal, wenn wir das heilige Abendmahl feiern. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarme dich unser. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir singen nicht Christe, du Lamm Gottes, der du trugst die Sünde der Welt, sondern der du trägst die Sünde der Welt. In gewisser Weise werden wir durch das heilige Abendmahl mit hineingenommen in das Kreuzesgeschehen von Golgatha. Und auf diese Art und Weise bekennen dann auch wir und verkündigen wieder und wieder, jedes Mal, wenn wir dieses Mal feiern, vor der sichtbaren Welt um uns herum, aber eben auch vor der unsichtbaren Welt, der Engel und der Dämonen, auch unser Passahlamm ist geopfert. Und dieses Passahlamm ist Christus. Aber ist das schon alles? Hand aufs Herz, wenn euch jemand fragen würde, warum gehst du zum Abendmahl, würdet ihr dann sagen, ganz einfach, natürlich, weil es die Vergegenwärtigung des einmaligen Passahopfers des neuen Bundes ist? Mutlich nicht. Ich übrigens auch nicht, wahrscheinlich auch unser Pastor nicht. Stattdessen würden wir als Lutheraner wahrscheinlich sagen, weil ich da den wahren Leib und das wahre Blut Jesu Christi empfange und mit ihnen die Vergebung der Sünden. Das ist auch gut so, wenn wir so antworten, denn das ist, liebe Brüder und Schwestern, der Hauptpunkt an diesem Sakrament, dass der für uns gestorbene und auferstandene Herr Jesus sich uns hier mit all seinen Wohltaten, mit all dem, was er uns am Kreuz erkauft hat, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, die Erneuerung im Heiligen Geist, dass er sich uns mit diesen Wohltaten hier im Altarsakrament immer wieder neu schenkt. Und dass er, obwohl er ja in den Himmel aufgefahren ist, hier immer wieder für uns in, mit und unter den Gestalten von Brot und Wein leibhaftig gegenwärtig wird, um uns eben zu stärken, zu heilen, zu heiligen, zu vergeben. Natürlich könnte man jetzt fragen, ist Christus nicht immer bei uns? Der nicht immer um uns? Ja, liebe Brüder und Schwestern, in der Tat hat er das verheißen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also auch an den Tagen, an denen wir das Abendmahl nicht feiern, so wie heute. Wir wissen auch, dass er durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Da ist er auch. Dass er, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, mitten unter ihnen ist. Und dass er auch durch die Taufe und durch das Wort zu uns kommt. Können sogar noch mehr sagen. Gott ist allgegenwärtig. Und weil Jesus Christus ja wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist auch er allgegenwärtig. Immer und überall da. Sowohl nach seiner göttlichen als auch nach seiner menschlichen Natur. Das ist alles richtig, wenn man das sagt. Jesus ist immer da. Er ist immer um uns. Und doch ist das heilige Abendmahl der einzige Ort, an dem er verheißen hat, für uns auf diese ganz besondere, diese leibhaftige Weise gegenwärtig zu sein. Überall sonst ist er ja unseren Augen und Sinnen verborgen. Da sehen wir ihn nicht. Aber hier dürfen wir wissen, er ist da. Wir dürfen ihn essen und trinken zum Heil. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Das fragt Paulus einmal die Korinther. Das sind rhetorische Fragen, die nur eine Antwort zulassen. Ja. Ja, der Kelch ist die Gemeinschaft, die Teilhabe am Leib Christi und am Blut Christi. Und das Brot ist die Teilhabe, die Gemeinschaft am Leib Christi. Seht, so wie Gott, der Sohn damals vor 2000 Jahren, eben nicht nur geistlich zu uns gekommen ist, sondern Fleisch angenommen hat durch die Jungfrau Maria, so kommt er auch jetzt nicht nur geistlich zu uns, sondern er teilt sich uns in diesem Sakrament des Altars immer wieder wirklich und wahrhaftig in Leib und Blut mit, um uns eben auch an Geist, Seele und Leib zu erlösen. Auch wir werden ja nicht nur als Seelen in den Himmel flattern, das ist nicht unsere allerletzte Hoffnung, die wir als Christen haben, sondern am Ende der Tage werden wir, wie Jesus, leiblich auferstehen, um dann in einer erneuerten und unvergänglichen Schöpfung zu leben und dort mit ihm, wie er das einmal sagt, vom Gewächs des Weinstocks trinken. Die alte Kirche der ersten Jahrhunderte, die war sich dieses Zusammenhangs zwischen der Leiblichkeit des Sakraments und auch der Leiblichkeit unserer Auferstehung noch viel stärker bewusst, als wir Heutigen das oft sind. Den Kirchenvater Irenäus, er war im 2. Jahrhundert Bischof im französischen Lyon, ist dort auch den Märtyrertod gestorben, der schreibt, wie das aus der Erde stammende Brot, wenn es die Anrufung Gottes erhält, nicht mehr gewöhnliches Brot ist, sondern Eucharistie, Abendmahl, das aus zwei Elementen besteht, einem irdischen und einem himmlischen. Genauso sind unsere Leiber, wenn sie das Abendmahl empfangen haben, nicht mehr der Verwesung preisgegeben, sondern tragen dann die Hoffnung der Auferstehung in sich. Ein anderer früher Vater konnte das Abendmahl bezeichnen als die Unsterblichkeitsarznei, als Gegengift gegen den Tod, als Gabe, um immerfort in Jesus Christus zu leben. Unsterblichkeitsarznei und Gegengift gegen den Tod. Wie wunderbar ist das, dass wir das hier sonntags austeilen und empfangen dürfen. Natürlich muss man das erklären. Handelt sich dabei nicht um eine magische Wirkung. So als ob jeder, der schon mal dieses Sakrament empfangen hat, vielleicht einfach bei einer Konfirmation mitgegangen ist oder so, deswegen aufersteht zum ewigen Heil. Nein, das Abendmahl muss, wie ja auch die Taufe und das Wort, im Glauben von uns empfangen werden, um in uns auch wirksam zu werden. Zwar empfängt tatsächlich jeder, der das Sakrament zu sich nimmt, der es isst, wirklich und wahrhaft Leib und Blut Christi, aber nicht jeder empfängt das zum Heil. Deshalb gibt es schon bei Paulus diese ernste Warnung. Wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Mehr noch. Sogar auch schon Paulus sieht diesen geheimnisvollen Zusammenhang, den wir bei Irenäus und Ignatius auch schon gesehen haben, nämlich den Zusammenhang zwischen dem unwürdigen Empfang des Sakraments und auch der leiblichen Verfassung der Gemeinde. Er schreibt: Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Eine krasse Aussage, an der wir Heutigen uns, glaube ich, stoßen. Im Grunde sagt er, weil ihr das Abendmahl nicht recht feiert, weil ihr das nicht unterscheidet von anderen Speisen, darum sind viele unter euch krank und schwach und einige sind schon entschlafen. Behaupte mal, das ist eine Denkweise, die uns sehr fremd ist. Mir jedenfalls geht es so. Und doch sollten wir sie als Wort Gottes sehr, sehr ernst nehmen. Dass es einen Zusammenhang zwischen unserer Psyche und unserer körperlichen Gesundheit gibt, das anerkennt ja auch die moderne Medizin, spricht dann von Psychosomatik. Wir sollten also auch die Vorstellung, dass es einen Zusammenhang zwischen unserem geistlichen und unserem leiblichen Befinden geben kann, auch nicht leichtfertig abtun. Die Bibel bezeugt ja sehr klar, dass Tod und Verfall Folgen der Sünde und des Sündenfalls sind. Und auch von Christus heißt es fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber ganz wichtig, wir bewegen uns dabei im Bereich der Gnade. Das ist unverfügbar. Sollten uns deswegen auch vor so unzulässigen Umkehrschlüssen hüten, wie sie manchmal getätigt werden. Mancher sagt, wer krank ist, der glaubt nicht richtig. Oder wer krank ist, kann es nur deshalb sein, weil er das Abendmahl unwürdig empfängt. Und dieser Umkehrschluss, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Wir wissen das aus der Kirchengeschichte von vielen Glaubenshelden, Paulus und Luther inklusive, die zeitlebens mit Krankheiten und Gebrechen zu kämpfen hatten. Und nur Gott allein weiß, welche guten Zwecke er auch damit verfolgt hat. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Eins aber darf klar geworden sein, der Empfang des Abendmahls, der hat Konsequenzen, geistliche und leibliche. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir in unserer Kirche einen sogenannten geschlossenen Abendmahlstisch praktizieren und vor dem Sakrament diese Sitte haben, uns erst in der Sakristei beim Pastor anzumelden. Und das machen wir nicht aus Bosheit, auch nicht aus Spalterei oder um irgendwen zu gängeln, sondern im Gegenteil aus Liebe und Fürsorge, um zu verhindern, dass jemand, der ein aus unserer Sicht falsches Abendmahlsverständnis hat, sich bei uns hier am Altar das Gericht isst. Aber auch jemand, der zwar prinzipiell unser Verständnis teilt, sich aber ansonsten nicht in Bekenntnisgemeinschaft mit unserer Kirche befindet, wird oft nicht zugelassen. Warum ist das so, kann man fragen. Antwort haben wir eigentlich gehört, weil Lehre, Gemeinschaft und Sakramentsempfang ein Gesamtpaket sind. Das gehört alles zusammen, das kann man nicht aufschnüren und einzeln umsetzen. Ihr erinnert euch an den Ausgangsvers. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und als bekennende Lutheraner sind wir der Überzeugung, dass die Lehre der Apostel weitestgehend identisch ist und am besten zusammengefasst ist in unseren lutherischen Bekenntnisschriften. Wir können daher keine volle Gemeinschaft mit anderen Kirchen haben, die unser Bekenntnis entweder in zentralen Punkten klar ablehnen, zum Beispiel die Katholiken, oder in denen es leider de facto keine Rolle mehr spielt, die das zwar noch auf dem Papier haben, aber längst anders lehren und unterwegs sind. Und ich weiß, das klingt hart, Das ist auch manchmal in der Praxis hart. Aber diese Erfahrung selbst machen müssen. Zwei Taufpaten von unserem Jüngsten gehören nicht unserer Kirche an. Guter Freund von mir, der ist katholischer Priester und der andere ist Ältester in einer Baptistengemeinde. Beides auf ihre Art und Weise sehr fromme Leute. Und natürlich schmerzt es mich sehr, dass wir mit denen nicht gemeinsam zum Altar, zum Tisch des Herrn kommen können, an den wir doch eigentlich alle glauben und den wir alle bekennen und lieben. Aber solange wir lehrmäßig in der Lehre der Apostel eben nicht einig sind, ist das nur richtig und konsequent so. Es liegen da ja andere Verständnisse vor, die sich mit unserem beißen. Würden wir jetzt diesen ganzen Differenzen zum Trotz einfach hier vorne zusammenkommen und das Abendmahl, das Altarsakrament empfangen, würden wir eine kirchliche Einheit zur Schau stellen, die es so dann in Wirklichkeit ja noch gar nicht gibt, weil wir uns nicht einig darüber sind, was die Lehre der Apostel ist. Und das wäre, hart gesagt, geheuchelt. Aber wir können jetzt schon zusammen beten, gemeinsam in der Bibel lesen, uns an der gemeinsamen Taufe freuen und auch in der Hoffnung, irgendwann vielleicht einmal zu einem gemeinsamen Abendmahlsverständnis der Kirchen zu kommen. Darum wollen wir beten und ringen, dass das eines Tages Wirklichkeit wird. Denn das sei unbedingt noch dazu gesagt, dass wir als Lutheraner keine Tischgemeinschaft, keine Altargemeinschaft mit Christen anderen Bekenntnisses haben. Das heißt absolut nicht, ganz wichtig, es heißt nicht, dass wir ihnen das Christsein oder gar das Heil absprechen. Nein, ein getaufter Christ, der an Jesus glaubt, er ist unser Bruder. Er gehört zur universalen Kirche, zum Leib Christi. Und er wird mit uns in der Ewigkeit vollkommen vereint sein. Und das, liebe Brüder und Schwestern, ist ein weiterer Punkt, der letzte Punkt. Eine Dimension des heiligen Abendmahls, die ich mir bewusst für den Schluss aufgespart habe. Dieses heilige Abendmahl, das wir feiern, das verweist nicht nur zurück auf das Kreuz von Golgatha. Das stärkt uns nicht nur jetzt hier in der Gegenwart, sondern es zeigt auch nach vorne auf das große himmlische Gastmahl, von dem es heißt, selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. An diesem großen himmlischen Hochzeitsmahl werden ausnahmslos alle teilnehmen, die in diesem Leben im Glauben das hochzeitliche Festgewand der Gerechtigkeit Christi angezogen haben, seien Lutheraner, Reformierte, Katholiken oder Baptisten. Dann, wenn es soweit ist, werden wir den, der die Wahrheit ist, der selbst die Wahrheit ist, Jesus, gemeinsam schauen von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden auch die Unterschiede, die uns jetzt noch eine Zeit lang bedrücken und trennen, beseitigt und aufgehoben und vor allen Dingen auch wirklich gelöst sein. Dann werden wir alle ganz und gar eins sein in dem, der sich uns jetzt ja schon als das Brot des Lebens und eben auch im Kelch des Heils selbst darreicht, bei jeder Abendmahlsfeier. Aber bis es soweit ist, lasst uns beständig bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.